Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf zwei Damen, und zwar auf Binia und Lea. Und die beiden kennt ihr vielleicht von Insta. Dort nennen sie sich die Null-Promille-Mamas. Erstmal, ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit füreinander gefunden haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns auch. Danke.
Die Null-Promille-Mamas. Ich habe auch schon mal den Begriff der Wine-Mums gehört. Vielleicht kommen wir da später auch drauf zu sprechen. Warum nennt ihr euch die Null-Promille-Mamas?
Weil wir beide dem Alkohol abgeschworen haben. Also das verbindet uns und das ist auch das, was wir, worum unser Instagram-Kanal geht und auch in unserem Podcast sprechen wir darüber, weil wir beide abstinent leben und genau, wir deshalb die Null-Promille-Mamas sind. Binia, erzähl du gerne auch nochmal deinen Teil dazu.
Ja, und weil wir eigentlich tatsächlich das Pendant sind zu den Wine-Moms. Also wir waren selber früher die Wine-Moms. Wir würden selber von uns sagen, dass wir so der klassische Inbegriff der Wine-Mom waren. Ja, also die Frau, die Mutter, die ihren Job gut macht, die arbeitet, die Geld verdient, die ihren Mama-Job gut macht. Alles im Griff hat und den Alltag gut meistert, aber trotzdem denkt, dass der Wein so noch der ultimative Schlüssel ist zum Glück, ja. Das, was sie am Abend braucht nach so einem stressigen Tag mit den Kids zum Runterkommen wenn ich über mich spreche. Bei mir war es eigentlich auch immer so, dass ich dachte, das ist so mein Stück Freiheit, ja. Also ich habe es ja eh schon so stressig. Es ist ja eh schon so viel, was auf meinen Schultern lastet. Ich muss so viel leisten. Ich bin Mutter, ich bin Arbeitnehmerin, ich bin Ehefrau. Ich soll gefälligst irgendwie, nachdem ich zwei Kinder bekommen habe, schnell wieder in Shape sein, schnell wieder gut aussehen. Man hat ja auch so den Anspruch an sich selber, ne, möchte man ja auch. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig viel Stress. Und für mich war dieser Aperol oder dieser Prosecco oder dieser Rotwein, das war mein Inbegriff von Freiheit. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das war meine Denkweise. Und erst jetzt, wo ich das Gegenteil bin von der Wine-Mom, die Null-Promille-Mama, und einfach den Alkohol aus meinem Leben gestrichen habe, merke ich, das war alles andere als Freiheit. Das war, das, was ich jetzt erlebe, ist Freiheit, ne? Und das war völlig unbefreit damals. Das war mir nur damals noch nicht klar.
Und so wie es bei dir Freiheit war, war bei mir der Wein, das Glas Wein Selbstfürsorge. Dieses Me-Time, jetzt mal durchatmen, jetzt mal nur ich sein, mir was gönnen. Also so dieses falsche Bild von das Glas Wein zur Belohnung trinken, um mal kurz ein Päuschen zu machen von dem ganzen Mama-Alltag, der ja doch auch, ja wie Binia schon richtig gesagt hat, wir stecken in so vielen Rollen drin und das gesellschaftliche Bild der perfekten Mama ist natürlich auch nicht ganz förderlich an dem Punkt. Und so war es für mich nicht Freiheit, sondern tatsächlich Selbstfürsorge. Und jetzt durch mein nüchternes Leben bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich merke, was Selbstfürsorge bedeutet. Eben nicht Gift zu sich zu nehmen und seinen Körper mit einer Droge zu betäuben, sondern ganz, ganz andere Punkte. Ich glaube, da sprechen wir bestimmt nachher auch noch drüber.
Ganz grundsätzlich, wenn ihr erstmal beschreibt, das war bei euch beiden ein Gefühl von, ach, dann kann ich alles, da kann ich quasi auf die Couch, ein schönes Glas, ich kann abschalten. Das ist ja erstmal was sehr Positives, worauf ihr euch wahrscheinlich auch immer gefreut habt. Wann habt ihr denn gemerkt, das ist eigentlich ist es nicht das Ding, weil da muss man ja auch erstmal reinkommen, dass man was verändern will und das ist ja dann auch nicht so leicht. Wie war das bei euch, dass ihr irgendwann gemerkt habt, gab es da so einen Moment, habt ihr euch daneben benommen oder habt ihr euch geschämt? Was war das, das euch gesagt hat, so will ich nicht mehr weiter, bin ich bescheuert, das ist doch nicht meine Belohnung?
Den einen Moment, es gab schon so einen Moment tatsächlich, aber es gab davor ganz, ganz viele kleine, klitzekleine Momente und es war ein ständiges Alkohol begleitet mich ja einfach auch schon wirklich wahnsinnig lange, muss ich sagen. Ich habe echt früh angefangen. Ich habe früh diesen Zugang zum Alkohol gefunden. Auch bei mir daheim war Alkohol immer Thema.
Bei mir auch, ja.
Ja, es begleitet mich mein Leben lang und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, es ist so Teil meiner Identität. Ich habe gemerkt, dass ich mich zum Beispiel ganz oft, wenn ich verabredet war mit Freundinnen, nicht wirklich gefreut habe. Also natürlich habe ich mich auf meine Freundinnen gefreut, ja, aber ich habe gemerkt, ich freue mich wahnsinnig auf diese Flasche Sekt, die wir öffnen. Ja, ich wusste einfach, das ist wieder so ein Moment, in dem wir einfach trinken. Und darauf habe ich mich gefreut, immer mehr. Also es ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Dann ist es natürlich auch so, ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist im Teenageralter, die wird jetzt 14 im Januar. Mein Sohn ist 10. Und auch die Kinder haben angefangen, das so zu argumentieren. Also ich habe in einer Null-Promille-Mama-Folge auch schon darüber berichtet, dass mein Sohn zum Beispiel, wenn wir einkaufen waren und wir waren in der Sektabteilung, dann hat er zu mir gesagt, guck mal Mama, da sind wir ja in der genau richtigen Abteilung für dich, so wie Kinder sind, ne, Kindermund. Und da musste ich dann schon auch schlucken. Aber man hat das auch über Jahre ganz schnell dann wieder abgeschüttelt, weil halt irgendwie auch alle trinken und weil es halt auch in unserer Gesellschaft überall ist und du kommst ja nicht drum rum und es wird dir ja auch so suggeriert, dass es so normal ist und dazugehört und auch wieder auf diese Wine-Mom-Thematik, ne, zu kommen. Guck dich um auf Instagram, überall siehst du diese Testimonials ja eigentlich für die Wein- oder für die Alkoholindustrie, wo uns Müttern gesagt wird, dein Alltag ist so stressig, nimm den Wein, trink ihn, entspann dich, das ist okay, das gehört so, das tut dir gut. Und ich war immer so zwischen hinterfragen und mich selber, mir alles wieder schönreden, so hin und her über Jahre, bis eigentlich dann tatsächlich ja Anfang dieses Jahr noch so ein Moment kam, Fasching. Ein schlimmer Moment, ein schlimmer eigentlich Abend. Ich war als Aperol Spritz verkleidet, bezeichnenderweise. Und der Abend endete fürchterlich und der Tag darauf war fürchterlich und auch der zweite Tag war fürchterlich. Und da habe ich eigentlich, das war so der, wenn es so einen Moment X gibt, so einen Tag X, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist dann echt Feierabend, das kann so nicht mehr weitergehen, ja.
Ja, bei mir war es ganz ähnlich. Also auch so dieses Alkohol spielt schon so viele Jahre ein Thema in meinem Leben. Und ich habe mich ebenfalls wie Binia mit dem Glas Weißwein ziemlich identifiziert. Also das war immer so meins, egal wo ich hingegangen bin. Ach ja, könnt ihr mir schon mal ein Glas Weißwein bestellen? So in die Richtung. Und wirklich, dass ich gemerkt habe, ich habe da ein Thema damit und echt ein Problem damit war nach meiner zweiten Elternzeit. Also ich habe auch zwei Kinder, ich habe zwei Töchter. Meine kleine Tochter ist ein bisschen älter als zwei inzwischen und die große ist 9. Und ich hatte nach der Schwangerschaft mit meiner kleinen Tochter, ich konnte nicht stillen dazu, daher konnte ich ziemlich schnell wieder Alkohol trinken, eigentlich keinerlei Toleranz mehr für Alkohol. Also ich habe selbst ein Glas Wein am Abend total gemerkt, infolge von dem, dass es dann mir die ganze Nacht schlecht ging und ich auch am nächsten Morgen echt mit einem ganz schlechten Magen und Kopfweh aufgewacht bin. Also eigentlich, mein ganzer Körper hat signalisiert, du verträgst es nicht. Genau, stopp, lass es. Und trotzdem habe ich, obwohl es mir dann in der Früh richtig schlecht ging, abends wieder ein Glas Wein getrunken. Weil einfach, und da sind wir einfach dann im Bereich der, ja nicht körperlichen Abhängigkeit, aber psychischen Abhängigkeit, weil so sehr mir am Morgen ich mir vorgenommen habe, ich trinke heute nichts, mir geht schlecht, lasse ich, ging, je mehr ich quasi dann ausgekatert hatte, desto mehr kam der Gedanke zurück, oh ja, so ein Gläschen Wein heute Abend wäre schon was Tolles. Und das war ein Punkt, als ich das realisiert habe, was da bei mir gerade los ist und auch so mir zugehört habe bei meinen Gedanken, wo ich gemerkt habe, das kann es doch nicht sein. Und dann natürlich habe ich mich auch damit beschäftigt und habe nachgelesen und geguckt und gemacht und bei YouTube gelesen und geschaut und habe dann da einfach gemerkt, dass es diese nüchterne Bewegung gibt und die auch genau über diese Themen sprechen und dieses nüchterne Leben, das sah so toll aus, das sah so spannend aus und das war so bei mir der Punkt jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, wo ich dann für mich den Entschluss gefasst habe, dass ich aufhöre zu trinken. Ich hatte leider dann im Sommer nochmal einen Einsturz, weil ich einfach irgendwie gedacht habe, ach ja, kontrolliertes Trinken, das geht schon und da habe ich es dann aber richtig verstanden. Also so sehr ich quasi jetzt vor einem Jahr schon die Entscheidung getroffen habe, Alkohol, ich will es probieren, Alkohol aus meinem Leben zu lassen, nachdem, dass ich dann da nochmal gedacht habe, oh, Alkohol könnte man ja auch kontrollieren und so dieses kultivierte Gläschen Wein am Abend, da war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, was tue ich hier eigentlich? Was mache ich? Das ist genau das Gleiche, wie es damals schon war. Und das war dann auch der Punkt, wo es dann bei mir Klick gemacht hat. Und ja, genau. Seitdem, und damit kam dann bei mir aber auch die Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit. Also ich möchte jetzt aufklären und selber auch Teil, ein sichtbarer Teil dieser Sober-Bewegung werden. Genau.
Würdet ihr beiden sagen, ihr habt ein Alkoholproblem gehabt oder würdet ihr euch als Alkoholikerinnen im Rückblick bezeichnen?
Ja, also mittlerweile würde ich sagen, ich habe definitiv ein Alkoholproblem gehabt. Es gibt ja oder sagen wir es mal so, die Gesellschaft zeichnet ja ganz gerne das Bild des Alkoholikers so, dass wir uns die total gescheiterte Existenz vorstellen, ja, derjenige
unter der Brücke liegen.
Genau, der seinen Job verloren hat, schon 5-mal hintereinander sein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt und einfach völlig gescheitert ist und am Boden ist. Das ist das, was wir uns, wenn wir über Alkoholprobleme und über Alkoholkrankheit sprechen, gerne vorstellen möchten, ja, weil das so weit weg ist von uns, weil man das so schön wegschieben kann. Und die Wahrheit ist aber, es fängt viel früher an, viel, viel, viel früher. Es gibt die sogenannte Gray Area, sagt man so schön, ja, also diesen Graubereich, Grauzonentrinker, und der geht wirklich auch von bis. Und ich würde sagen, in diesem Bereich waren Lea und ich. Wir haben unser Leben noch gut auf die Reihe gekriegt, was ich vorher gesagt habe. Ich habe immer gearbeitet, ja, ich sah immer gut aus, meine Fingernägel waren immer lackiert, die Kinder hatten immer saubere Klamotten an, ich habe die von A nach B gefahren, zum Turnen, zum Sport, zum Tralala, ja. Aber trotzdem hatte ich ein Alkoholproblem. Und genau, das ist dieser wirklich, ja, hochfunktionierende Trinker. Ja. Und von daher ist es ganz schwierig zu sagen, wann fängt ein Alkoholproblem an. Aber um auf deine Frage zu antworten, ja, definitiv würde ich mich als Alkoholikerin, auch wenn das Wort einem schwer über die Lippen kommt, ja, aber wenn wir das so, wenn jemand, der ein Problem mit Alkohol hatte, ein Alkoholiker ist, dann kann man das, glaube ich, auch so aussprechen. Und dann würde ich mich als diese bezeichnen. Zumindest mit einer, also nicht mit einer körperlichen Abhängigkeit, ne? Das ist ja auch immer das. Mir haben morgens nicht die Hände gezittert und ich habe mir auch nicht irgendwie mit zitternden Händen den Wodka ins Müsli gekippt, um irgendwie den Tag gut zu überstehen. Das ist ja auch immer das, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem begleitet mich Alkohol sehr lange und psychisch war da definitiv eine Abhängigkeit bei mir da. Also, dass ich mir das auch mit diesem kontrollierten Trinken oder mit diesem Genusstrinken hin und wieder mal ein Gläschen, das habe ich mir einfach auch komplett versaut. Ja, also das ist durch. Und deswegen gab es für mich auch nur als einzigen Weg die totale Abstinenz. Und einfach zu sagen, ich probiere das auch gar nicht mit mit kontrolliert Alkohol trinken, funktioniert sowieso nicht für mich. Ich streiche es ganz aus meinem Leben.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich würde auch definitiv sagen, dass ich ein Alkoholproblem hatte und dass ich auch nie wieder Alkohol trinken werde. Das ist für mich klar, weil ich einfach weiß, wenn ich das wieder mache, dann rutsche ich da wieder genau zurück. Und bei mir war es auch so, ich hatte keine körperliche Abhängigkeit, sondern wirklich eine psychische Abhängigkeit. Aber ich habe tatsächlich ein Problem mit dem Begriff Alkoholiker, weil in jeder, da müssen wir ein bisschen ausholen, aber in jedem anderen Drogenbereich, also, oder nehmen wir, der Raucher ist ein Raucher in dem Moment, wenn er raucht. Hört er auf? Hat er aufgehört? Hat er kein Problem mehr? Und ich finde, dass, oder nehmen wir der kifft, ist nicht der Jointer, was auch immer, in dem Moment, wenn er aufhört. Also in dem Moment ist es durch. Und wir haben uns ja ganz bewusst für ein Leben entschieden, wo wir sagen, wir trinken nicht mehr. Es tut uns nicht gut, das Leben ist so viel schöner und deshalb bin ich auch so ein Fan davon zu sagen, ich bin nüchtern. ich lebe klar und ich habe die Entscheidung ganz klar für mich getroffen. Ich war nicht am Boden und nicht meine Familie hat mich in den Entzug geschleppt und hat gesagt, du musst jetzt aufhören oder du verlierst alles oder die Ärzte haben das gesagt. Das war eine freie Entscheidung von mir und daher fällt mir das auch so schwer, dieses Stigma. Ich weiß, das gibt es definitiv und wir kämpfen da auch ganz bewusst dagegen an, aber ich tue mir sehr schwer damit, das weiter in meinem Leben zu führen, weil es war eine bewusste Entscheidung und es war die beste und die schönste Entscheidung meines Lebens. Das ist das größte Geschenk, was ich mir habe machen können, ohne Alkohol zu leben. Und deshalb bezeichne mich nicht als Alkoholikerin. Und ich identifiziere mich mit dem Thema auch nicht, weil ich habe aufgehört. Ich weiß, ja, ich habe da ein Thema, ich habe ein Problem und ich werde auch nicht mehr damit anfangen. Das hat bei mir wirklich Klick gemacht. Aber ich bin durch und ich bin jetzt auf der anderen Seite und die ist so, 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 so wertvoll. Und Pina hat mir das auch kürzlich gesagt, wo sie gemeint hat, boah, stell dir mal vor, jemand hört zum Rauchen auf und jeder feiert den ab und sagt, boah, wie toll, klasse, dass du das aufgehört hast. Und wir haben aufgehört zu trinken und wir müssen uns von vorne bis hinten dafür rechtfertigen. Also wie, was, echt, du hast aufgehört zu trinken, gar nichts mehr. Und da hat Pina, wir haben da auch kürzlich darüber geredet, wo sie gemeint hat, das ist doch so abstrus. Und das ist aber genau das Stigma, was wir in dem Moment, wenn man ein Problem mit Alkohol hat, haben, weil einfach die Gesellschaft so alkoholverseucht ist, um es jetzt einfach mal wirklich in diesen klaren, harten Worten zu sagen, dass das Problem, wenn du mit einer Droge eine Abhängigkeit mit Alkohol, dann ist das Problem, liegt bei dir. Und das liegt bei mir und ich übernehme die Verantwortung, aber Alkohol ist eine Droge und die macht abhängig.
Ich möchte ganz kurz was ganz Wichtiges dazu sagen, weil vielleicht habe ich die Frage auch falsch verstanden. Hast du gefragt, würdest du sagen, du warst oder würdest du dich als Alkoholiker bezeichnen? Jetzt, Lea, ich gebe dir zu 1000% recht und wir sprechen da ja auch oft drüber. Jetzt möchte ich das für mich eigentlich so nicht betiteln, aber ich würde sagen, ich war es. Ne? Also wenn ich über die Vergangenheit rede, die Art, wie ich getrunken habe, wie viel ich getrunken habe, wie oft ich getrunken habe, welches Verhältnis ich zum Alkohol hatte, würde ich sagen, ja, ich war Alkoholikerin, aber ich gebe dir recht zu sagen, man kann sich von diesem Begriff freimachen. Ich finde das ganz schwierig, auch wenn man aufgehört hat, ne, zu trinken, dass weiterhin sein Leben lang sich als trockener Alkoholiker betiteln zu müssen. Das ist nämlich genau dieses Stigma und das ist genau dieses große Problem. Und deswegen machen wir uns ja auch so öffentlich mit unserem Profil, weil wir sagen, du musst nicht dein Leben lang dich als Alkoholiker, keiner bezeichnet sich als Kokainiker, wobei es, glaube ich, tatsächlich diesen Begriff mal gab und der aber dann irgendwie wieder abgeschafft wurde. Ne? Du musst nicht dein Leben lang in Kampf kämpfen, du bist nicht dein Leben lang gefährdet, du bist nicht dein Leben lang so, dass du sagst, oh Gott, ich würde ja so gerne, aber ich darf nicht, ist es Verzicht und mein Leben ist Verzicht und ich muss es mir jetzt verbieten, das Ganze. Sondern das Leben, wenn du mal an den Punkt kommst im Kopf, wo du sagst, ich will es einfach schlichtweg nicht mehr, ich will nicht mehr trinken, dann bist du mit diesem Alkoholiker-Thema meiner Meinung nach durch. Und dann bin ich jetzt ein Mensch, der Alkoholikerin war oder ein Alkoholproblem hatte, wie auch immer. Also vielleicht habe ich mich da, das wollte ich ganz dringend korrigieren, auch vorher ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich würde mich nicht als trockene Alkoholikerin bezeichnen. Das möchte ich total einfach von mir schieben, was auch so stigmabehaftet ist, das Ganze. Und deswegen mag ich das überhaupt nicht.
Genau, wir sagen auch beide gerne, dass wir alkoholfrei leben, weil da einfach so die Freiheit drinnen steckt. Also wir haben uns von etwas gelöst und das war die beste Entscheidung überhaupt. Und wir leben jetzt in Freiheit. Alkoholfreiheit ist, das trifft für mich und ich glaube für dich, Binia, da kann ich für uns beide sprechen, das trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist es, wo wir sind und so fühlt sich auch unser Leben jetzt einfach an. Wir haben uns aus einer Abhängigkeit gelöst und sind frei.
Ich habe die Frage bewusst gestellt mit dem Wort und dem Label Alkoholiker, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt ganz viele Leute zuhören und denken, was haben die für ein Problem? Ey, lass mir doch mein Weinchen abends und keine Ahnung, zu welcher Uhrzeit sie unser Gespräch hören, aber vielleicht ist es gerade Weinzeit oder Aperol Spritzzeit oder so. Und wenn ich auch in meinem Umfeld gucke, ich bin auch jemand, der seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr trinkt, weil ich ihn ganz schlecht vertrage. Mir ist die Zeit danach, also das wieder zu sich kommen, es ist mir zu wertvoll, dass ich das danach verliere. Und deswegen, ich benutze ihn schon ab und zu auch nochmal beim Backen oder Kochen. Aber ich weiß, wie oft ich mich auch rechtfertigen muss, wie nur ein Wasser. Ja, also auch jetzt vorgestern waren wir wieder waren wir essen und man wird gefragt, was wollt ihr trinken? Wein oder so? Nee, danke, ich hätte dann gern Wasser. Es gibt aber auch mittlerweile Restaurants, die machen eine ganz tolle antialkoholische Menübegleitung. Noch nicht viel, aber auch die gibt's. Aber ich kenne diese Gesichter und diese Fragen und das muss ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Und ich würde jetzt mal sagen, deswegen nochmal mit dem Begriff Alkoholiker. Ich muss es auch nochmal nachrecherchieren, weil genau dieses Stigma, dieser obdachlose Mensch, der Alkohol trinkt, da ist auch die Frage, was war zuerst da, das ist das, was wir als Klischeebild im Kopf haben. Aber zum Beispiel, das weiß ich, weil ich selber da auch mal recherchiert habe, es gibt zum Beispiel eine große Dunkelziffer von alleinstehenden Rentnern, die alkoholabhängig sind, weil sie einsam sind, so, und weil sie das versuchen, quasi damit zu kompensieren. Diese Zahlen haben wir gar nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das Alkoholproblem, also dass es wirklich ein Problem ist, egal ob es jetzt psychisch oder körperlich ist, dass es in vielen Köpfen, dass viele Menschen denken, das ist doch kein Problem, lass mir doch mein Glas abends. Und es kommt ja tatsächlich auch nicht auf die Menge an, sondern auf die, brauche ich das? Also wie sehr richtet sich mein Tag auf diesen Moment aus? Was mache ich dafür? Also hole ich es ins Zentrum meines Lebens? Deswegen würde mich jetzt bei euch noch interessieren, wie leicht oder schwer ist es euch gefallen, dann zu sagen, ich trinke nicht mehr?
Anfänglich gar nicht. Anfangs gar nicht. Also auch jetzt, heute überhaupt nicht. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte diesen Rückfall. Ich weiß aber auch inzwischen wieso, weil ich einfach doch nicht so sehr reinen Tisch gemacht habe mit meinem Umfeld. Und das spielt schon aus meiner Sicht der Dinge eine große Rolle. So sehr das am Anfang gut funktioniert, das erstmal für sich im stillen Kämmerchen zu machen und zu sagen, man kann da ja auch sagen, ich mache eine Challenge oder ich faste oder ich verzichte auf Zucker oder was auch immer. Also am Anfang würde ich sagen, such den einfachen Weg und wenn das bedeutet, dass du da irgendwie eine Ausrede davor schiebst, vollkommen fein. Mein Problem war das, deshalb kam es auch zu dem, dass ich nochmal angefangen habe und da nochmal dachte, ich gebe dem nochmal eine Chance, dass ich einerseits wirklich nicht reinen Tisch bei meinem Umfeld gemacht habe und dieses kultivierte Glas Wein, gerade das war zu Beginn der Sommerzeit, der Aperol Spritz, der ja überall ist. Also es kam dann noch dazu, dass wir da in Urlaub gefahren sind nach Italien und das war so das, wo ich mir dachte, ach komm, so das eine Glas Wein abends oder der Aperol Spritz in Italien am Gardasee, das kann doch nicht so verkehrt sein. Die anderen tun es ja auch und das ist so dieses Thema. Das Problem ist, dadurch, dass es ja wirklich so in unserer Gesellschaft so tief verankert ist, haben wir diese permanente unterbewusste Konditionierung, dass du das immer siehst und denkst, das gehört dazu, das ist kultiviert, das ist Lebensfreude, das ist ein Urlaubsgefühl, du gehörst nur dazu. Und da gab es jetzt, wie gesagt, ich habe nicht reinen Tisch bei meinem Umfeld gemacht und da gab es dann natürlich auch die ein oder andere Freundin, die gesagt hat, Mensch, komm doch mal, jetzt haben wir wieder die lauen Abende, komm doch mal auf ein Glas Wein vorbei. Und da bin ich in die Falle getappt. Und das war ja auch so der Punkt, weshalb ich danach gesagt habe, damit es mir leichter fällt, jetzt weiß es jeder. Ich gehe damit sogar an die Öffentlichkeit. So sehr weiß es jeder. Und aber grundsätzlich, klar gab es die ein oder andere Situation, aber das ist meistens echt im kulturellen Umkreis, wenn ich sage, wir haben irgendwie eine Jahresfeier oder sowas oder Weihnachtsfeier. Natürlich ist es da manchmal so, dass ich mir denke, boah, es ist eine sehr alkoholgeschwängerte Luft, die hier gerade da ist. Und das wird mir auch manchmal zu viel. Und dann gehe ich auch. Oder ich habe ein Problem damit, also ich könnte momentan nicht aufs Oktoberfest gehen, weil wenn ich überall total betrunkene Menschen sehe, das würde mir zusetzen. Aber tendenziell aktuell eher so, dass ich mir die anschaue und traurig werden würde, weil ich mir denke, was tut der Alkohol hier gerade an? Wie viele Streitigkeiten sind hier? Was vielleicht auch was für Gewalt entsteht hier auf einmal, also das ist ja nicht mehr nur noch lustig. Und daher grundsätzlich im Alltag geht es mir total gut, es fällt mir total leicht, weil ich einfach auch, wie eine Binja auch, sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Wir haben gelesen, haben verstanden, was der Alkohol auch unserem Körper antut, in unserem Kopf auch angerichtet hat. Und wir kriegen ja täglich den Beweis, wie wunderschön das Leben jetzt einfach ist ohne Alkohol und ohne diese Abhängigkeit und wie frei wir uns auch fühlen, wenn dein Kopf sich nicht damit beschäftigt, trinke ich heute ein Glas Wein oder nicht. Und auch wenn es dir jeden Morgen gut geht, also das sind so viele Kapazitäten in meinem Leben auf einmal frei geworden, dass ich das definitiv nicht vermisse und eigentlich sage, der Tag, wo es mir schwerfällt, der ist die Ausnahme und im Großen und Ganzen geht es mir ab Tag 1, wo ich diese Entscheidung aus vollem Herzen getroffen habe. bombengut.
Wie war es bei dir, Binia?
Bei mir war es ähnlich. Also ich habe total schnell, oder man sagt ja so schön, es gibt ein tolles Wort, dass wir Alkohol so ästhetisieren. Ja, also das siehst du ja auch, wenn du deinen WhatsApp-Status im Sommer irgendwie anschaust, wie Menschen ihr Glas gegen den Sonnenuntergang, gegen das Sonnenlicht halten, habe ich auch alles gemacht. Und das habe ich für mich so schnell umgekehrt. Ich habe das so schnell entzaubert. Ja, also alles, was ich an Ästhetik und so weiter im Alkohol und in diesem Glas Wein oder was auch immer es war, gesehen habe, habe ich durch dieses Lesen, durch dieses Wissen aneignen, durch diese Podcasts so schnell für mich entzaubert, dass ich wirklich mittlerweile da halt nur noch das Gift sehe und die Droge, die mir nichts Gutes tut und die mich auf allen Ebenen psychisch wie auch körperlich zerstören will. Und deswegen war das wirklich, ja, also fast schon zu leicht. Das war wirklich oft so, dass ich dachte, es kann doch nicht so, nach so vielen Jahren Alkoholkonsum, es kann doch nicht so leicht sein. Also gefährliche Denkweise, ich weiß. Aber es war tatsächlich, es war leicht. Ich muss es wirklich so sagen. Und mir hat es aber geholfen, auch für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören, ja, und auch sagen hier, ich hinterfrage mich auch schon lange. Also, und an der Stelle, jeder, der sich nicht hinterfragt und der fein ist mit seinem Konsum, um Gottes Willen, wir verteufeln das ja auch nicht. Ja? Also, wer sein Gläschen genussmäßig trinken kann und damit fein ist, der soll das auch machen. Also, ich will ja nicht missionieren oder irgendwas, ja, aber es gibt bestimmt, bin ich mir ganz sicher, ganz, ganz viele Frauen und Mütter wie Lea und mich, die nicht fein sind mit ihrem Konsum und aber auch nicht wissen, wie komme ich denn jetzt raus aus der Nummer. Und da kann ich wirklich auch nur empfehlen, lesen, Podcasts anhören, Wissen sich aneignen. Es gibt tolle Menschen, die ihre Geschichten erzählen, sich vernetzen auf Social Media mit diesen Menschen aus dieser Sober Community, die immer größer wird und immer mehr wächst. Und das hilft ungemein, finde ich. Also das hat mir wirklich total geholfen. Und natürlich auch die Hintertürchen zumachen. Ich habe es auch gemacht wie Lea dann. Ich habe es echt jedem erzählt, der es hören wollte und nicht hören wollte. Es war mir völlig egal. Also mein Mann, der hat auch immer zu mir gesagt, und übrigens hat er auch aufgehört zu trinken. Wir haben das gemeinsam gemacht, was ein totales Geschenk ist. Und wir konnten uns da auch sehr supporten natürlich. Und er war da etwas bedeckter. Und er hat zu mir immer gesagt, mein Gott, erzähl es doch nicht jedem. Und ich habe gesagt, doch, ich muss das jedem erzählen, weil es mir Sicherheit gibt. Ich mache mir dadurch die Türen einfach komplett zu. Und das war gut so, ja. Das war eine gute Entscheidung.
Ich kann das spüren, dass das für euch ein Schutzschild ist, dass das ein dieses Wort einfach schon hilft oder beziehungsweise diese Deklaration, diese Ansage, ne? Dann kommen wir gar nicht in das Thema quasi und das ist wichtig. Mhm. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie konnte das passieren, quasi, dass grundsätzlich gesellschaftlich, ich meine, auch wenn gucken wir Filme an, auch in Büchern, wenn was besonders gefeiert wird, es ist das klassische Bild, die Sektgläser stoßen an, ja, in wie vielen Fernsehbeiträgen, Filmen etc., das ist so klar, also bei Kindern wird das schon in den ersten Geschichten sozusagen auch eingeflößt. Wie kam das dazu? Also viele Menschen, wenn sie das erste Mal Alkohol trinken, denen schmeckt das gar nicht. Ne? Also wie konnte das, es ist nicht das, weiß ich nicht, die Schokolade, die man sich dann gönnt oder so. Warum könnte es nicht was anderes werden, dass dann auch, wenn man was zu feiern hat, dass man einfach sagt, komm, wir haben uns alle total lieb, wir machen Group Hug hier und freuen uns, dass wir was geschafft haben oder so. Warum muss es das sein? Das frage ich mich ganz oft, weil das natürlich auch eine Beeinflussung unterbewusst ist. Das gehört dazu. Zusätzlich zu dem wirklich, ich glaube, weiß ich nicht, gefühlt mindestens 80% der Menschen, wenn du mit denen essen gehst oder so, habe ich auch eine ganz krasse Information von einem Anwalt bekommen letztens. Da ging es um, da haben wir einen Podcast gemacht, da ging es um also einfach die Rechte bei Mutterschutz etc. Und da war eine Kollegin in einer, also eine Frau, eine Anwältin in einer Anwaltskanzlei, in einer alteingesessenen Anwaltskanzlei, die ist schwanger geworden. Und die hatte aber keine gesundheitlichen Probleme, also die hätte noch weiterarbeiten können, bis ihr Mutterschutz beginnt. Und da haben die Partner gesagt in der Kanzlei, hör mal, das ist ja blöd, da kannst du ja jetzt gar nicht mit uns anstoßen, wenn wir irgendwie jetzt hier einen guten Vertrag oder irgendwie, wenn wir was anderes geschafft haben, aber da brauchst du eigentlich auch nicht mehr kommen. Also muss man sich mal vorstellen, ja, wie krass, also wie wichtig ihnen dieses Anstoßen war und dann auch überhaupt gar keine Rücksicht auf die Schwangerschaft genommen haben. Also wie egal denen das so war. Und auch da denke ich, wow, da sind wir alle ganz schön geimpft weltweit. Mhm. Italien und so weiter, Frankreich, also meine Güte, die denken wirklich, oh, ist die doof, warum trinkt die denn nichts? Warum? Wir haben doch so schöne Cocktails und so weiter, ne? Wie kann das sein?
Ja, aber das ist genau auch diese Konditionierung und dieses, also sich manipuliert fühlen. Und auch wenn du das durchschaut hast, macht dir das auch die ganze Sache leichter, finde ich, nicht zu trinken. Und da sind wir wieder beim Freiheitsgefühl, was ich vorher eingangs gesagt habe, ne, dass ich ja dachte, Trinken ist für mich so der Inbegriff von Freiheit oder auch von vielleicht sogar Emanzipation. Und es ist genau das Gegenteil. Und das muss man sich klar machen, ja. Emanzipation, Freiheit bedeutet eben nicht zu trinken und dieses Spielchen nicht mitzuspielen, ja, und zu sagen, liebe Alkoholindustrie, liebe Lobby, liebe Werbeindustrie, ja, ganz genau, hier, ich zeige euch einfach mal den Mittelfinger, ich mache da nicht mit bei der ganzen Sache und das gibt einem ja auch, finde ich, so ein, also was mir das an Auftrieb gegeben hat, ja, was ich auf einmal für ein Selbstbewusstsein habe, das ist, ja, jetzt bin ich bis 43 Jahre alt tatsächlich und das hatte ich nie in meinem ganzen Leben. Und das kommt nur durch diese Tatsache, dass ich den Alkohol aus meinem Leben gestrichen habe.
Das strahlst du auch total aus. Kurz Kompliment, Benja, das strahlst du total aus. Das strahlt ihr beide aus, aber ihr seid energetisch, ihr seid jugendlich, ihr seid frei. Also man merkt das euch, was für tolle Ausstrahlungen ihr beide habt. Ihr seht außerdem noch granatenmäßig aus und einfach wirklich, da kommt ganz viel positive Energie und einfach tolle Energie rüber.
Danke.
So, jetzt habe ich dich unterbrochen, Lea, sorry.
Ich war fertig, alles gut, Lea.
Genau, ja, ich denke auch, Binia, du hast da gerade ein Wort angesprochen, auf das wollte ich schon die ganze Zeit raus nach deiner Frage. Alkoholindustrie, da steckt ein absolut großer Wirtschaftszweig dahinter. Ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich sage es jetzt einfach mal so raus, wie gesagt, bitte nochmal nachrecherchieren, aber aus meiner Sicht der Dinge, soweit ich sie richtig im Kopf habe, werden 50% des Umsatzes wird mit Menschen gemacht, die risikoreich trinken. Das müsst ihr euch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Alkoholindustrie braucht die Säufer, um das mal ganz böse zu sagen, weil da steckt so, so viel Geld dahinter. Und auch das Thema Lobbyismus, das ist so mit unserer Politik verwoben, dass die Politiker stoßen an. Die Politiker, also was ist denn Nockerberg? Müssen wir doch einfach mal klar uns die Fakten anschauen, dann wissen wir doch, wie intensiv, warum ist Alkohol, warum spielt es so eine große Rolle, warum gibt es begleitetes Trinken ab 14, warum wird das alles subventioniert, warum wird das in unserer Gesellschaft so dargestellt, weil unfassbar viel Kohle damit verdient wird, weil das abnormal ist, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht wirklich vorstellen, was da an Geld verdient wird. Und natürlich soll daran bitte nichts verändert werden. Natürlich sagen wir, deshalb haben wir Kampagnen wie Drink Aware, Kenn Dein Limit. By the way, diese Kampagne ist von der Alkoholindustrie finanziert. Kenn Dein Limit, was bedeutet das? Du hast es in der Hand, kontrolliere dich. Das ist eine Kampagne fürs kontrollierte Trinken.
Und du bist schuld, wenn du das nicht hinkriegst, ne? Nicht wir sind schuld als Alkoholindustrie, du bist schuld. Ja, das ist die Botschaft.
Nein, es heißt nicht, hört auf damit, Alkohol zu trinken. Selbst wir hatten es kürzlich, war im Oktober Brustkrebsmonat. Selbst kleinste Mengen erhöhen dein Risiko, um 15% an Brustkrebs zu erkranken und auch an sämtlichen anderen Krebssorten. Also daher, eigentlich müsste die Kampagne heißen, hört auf damit. Trinken, also Alkohol tötet. Aber nein, die Kampagne heißt, kenn dein Limit, kenn deine Grenzen. Trinken ist vollkommen in Ordnung, in kleinen Mengen. Und dieses Klischee, das wird natürlich an allen Ecken und Enden bestärkt.
Das wurde aber auch zum Glück letztens geändert. Es gab, ich weiß gar nicht, ob es die Weltgesundheitsorganisation war oder eine andere, dass man dieses Trinken in kleinen Mengen, dass es Bullshit ist, dass das auch lange einfach erzählt wurde, auch genau übrigens wie lange Zeit und wahrscheinlich ältere Ärzte, Frauenärzte immer noch sagen, ach, so den einen ab und zu mal einen Rotwein in der Schwangerschaft ist nicht schlimm. Nein, es ist schlimm, es tötet, Zellen sterben ab, wir zerstören uns selbst damit. So, und trotzdem.
Ja, und du bist auch mit deinem Baby in einem Blutkreislauf. Also der Schluck Alkohol, den ich trinke, der bei mir in mein Blut geht, den hat mein Baby, mein Ungeborenes, mein Embryo ja genauso in seinem Blutkreislauf.
Und es sind irreversible Schäden, die Kinder haben, die auf die Welt kommen, wo die Mutter viel Alkohol getrunken hat. Das ist, es sind oft Kinder, die ADHS haben, die sich nicht konzentrieren können, die einen schlechteren Intellekt haben für immer. Das ist nicht reparierbar so. Ne? Also das ist natürlich jetzt auch mal eine extreme Entwicklung, aber auch das macht Alkohol. Aber nochmal eine Frage zum Thema Wine Moms. Warum glaubt ihr, auch durch eure Recherche und durch eure vielen Gespräche und Reflexionen, warum trifft es die Mamas hier?
Also es ist ja auch erwiesenermaßen so, dass Alkoholkonsum, was eine schöne Entwicklung ist, rückläufig ist eigentlich bei uns in Deutschland tatsächlich. Aber es gibt eine Personengruppe, bei der der Alkoholkonsum ansteigt. Und das sind Frauen. Das sind Frauen Ü35, glaube ich, vom Alter her. Das sind oft Mütter. Das sind oft Frauen in höheren Positionen. Das sind sehr gut gebildete Frauen. Und ich glaube, das ist das, was ich einfach vorher gesagt habe, ne? Weil einfach zum einen so unfassbar viel auf uns lastet und weil da so eine Erwartungshaltung von außen da ist, weil wir selber wahnsinnig hohe Ansprüche an uns selbst haben, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen abliefern, wir müssen uns beweisen, wir müssen perfekt sein, ja, Perfektionismus an den Tag legen. Und dann auf der anderen Seite kriegen wir suggeriert, dass das alles auch völlig normal ist und dass das gut ist, wenn wir mit unserem Weinchen uns abends aufs Sofa setzen, um uns was Gutes zu tun, wie Lea vorher gesagt hat, dass das ein Teil ist von Selbstfürsorge. Und ich glaube, so rutschen wir da in dieses Mindset rein und verinnerlichen das. Und deswegen trifft es da so viele Frauen und Mütter an der Stelle.
Ja, ich denke, Frauen sind in die neue Zielgruppe der Alkoholindustrie da einfach auch total in den Fokus gekommen, weil das klar, also früher war es, trag die Jeans, um zu sein wie ein Mann. Heute ist, trink wie ein Mann. Und da sind wir einfach auch, die Frau ist da in die Zielgruppe reingerutscht. Und es gibt ja auch wirklich ganz bewusste Werbungen, die genau das zeigen. Und dann muss man natürlich sagen, spielen die sozialen Medien der Alkoholindustrie sowas von in die Rolle, in die Karten so rum. Weil natürlich, durch das, dass wir uns alle auf Instagram mit unserem Gläschen Wein und wie, ach, wie kultiviert und guck mal, ich bin eine selbstbewusste Frau, die ihr Leben total unter Kontrolle hat und ich gönne mir jetzt hier mein Glas Wein und ich bin emanzipiert und ich bin stark und ich bin schön. Und wenn wir das posten und das von anderen gesehen wird, dann werden wir ja selber zum Testimonial. Das ist wunderschöne, sehr, sehr kostenfreie Werbung für die Alkoholindustrie. Das muss man leider einfach genauso sagen.
Und beweist, wie Marketing funktioniert. Die Bilder, die einen eingeträufelt werden jeden Tag, ne, das wird ein Teil von einem in den Gedanken und dann auch in der Realität. Ich möchte auch mal eine Lanze brechen für antialkoholische Aperitifs und so. Es gibt es gibt keine bezahlte Werbung, aber habe ich letztens probiert und finde ich beide ganz toll. Vielleicht kennt ihr diese Firma, die macht ganz viele Fruchtsäfte, wirklich, da gibt's Birnensaft, Mirabellensaft und so, Fananen heißen die. Die machen nur Fruchtsäfte, ganz hochwertige. Und die haben jetzt auch zwei. Klar, also ich würde das fast wie ein Prosecco beschreiben, einen Rosé und einen Weißen und der perlt so, wie also ein Champagner perlen würde, also das Perlgefühl ist da, aber vor allem schmeckt es nach einem ganz tollen, fruchtigen Getränk, ja, also auch nicht, dass man das erinnert nicht an Alkohol oder so, das ist nur diese Perligkeit, aber es ist einfach was Besonderes so, auch die Flasche ist schön, also ne, wenn man das irgendwie vielleicht versucht zu ersetzen oder sowas, aber es schmeckt einfach auch besser und es gibt da wirklich einfach auch schöne Sachen, wo man sich dann vielleicht auch nicht ausgestoßen fühlt, wo man mit anstoßen kann, aber da ist ja auch für jeden die psychologische Grenze, manche sagen, nee, ich will auch nicht mal so ein Glas in der Hand haben, aber es gibt da einfach tolle Möglichkeiten so, ne, und Es ist faszinierend, wie tief das drin ist. Jetzt habt ihr euch aber auf die Fahnen geschrieben, wir sind die Null-Promille-Mamas, wir nehmen bewusst ein positives Wort, verbinden damit Freiheit, erleben damit Freiheit und wollen auch Frauen helfen. Wenn ihr sagt, das kann man hören in eurem Podcast, auf eurer Homepage, auf Instagram kann man das finden, euch finden. Was könnt ihr Frauen raten, wenn die jetzt zuhören und sagen, weiß nicht, ob ich mich ein bisschen ertappt fühle oder so, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber wenn da so die ersten Zweifel kommen, was ratet ihr?
Information, Information, Information. Also das war bei mir echt der Game Changer. Ich habe angefangen, einerseits natürlich mich selber zu reflektieren und auf der anderen Seite mir aber Geschichten von anderen starken Frauen, und die gibt es Gott sei Dank inzwischen zuhaufe, sowohl deutsche als auch aus dem amerikanischen übersetzten Bereich ist da einiges zu finden. Ich habe mir deren ihre Geschichten angehört und dachte mir, ja, 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 das kenne ich so gut, und ich habe mich gesehen gefühlt, weil, sind wir mal ehrlich, in einer Welt, wo Alkohol so eine große Rolle spielt, ist es so viel einfacher, die Person zu finden, die sagt, ach komm, du hast doch kein Thema. Weil dann müsste ich mich ja selber auch mit anschauen, als die Frauen oder die Personen zu finden, die sagen, ja, du kannst es lassen. Also probier es einfach mal aus, es ist so schön, und komm auf diese Seite, schau es dir an. Daher schau, dass du, also mein Herzensrat ist, informier dich, hör in die tollen Podcasts rein, lies dir was an, hol dir ein Hörbuch, identifizier dich mit denen, und du wirst merken, die Geschichten sind alle irgendwie ähnlich. Das sind alles keine Menschen, die unter der Brücke lagen, sondern das sind Frauen, Männer, die super funktioniert haben und die trotzdem an den Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, das tut mir nicht gut, und die einfach auch sehr, sehr neugierig machen auf dieses Sober-Leben. Also das war so mit was, wo ich mir dachte, boah, was die da beschreiben, ey, das will ich auch haben, ich möchte das für mein Leben, ich will diese Energie, ich will diese Pink Cloud, die, von der alle sprechen, wo man am Anfang das Gefühl hat, man könnte Bäume ausreißen, weil das Leben auf einmal so schön ist. Ich bin so neugierig geworden auf das, und das war so für mich das, wo ich mir dachte, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich habe mir doch nichts zu vergeben.
Sorry, wenn ich da noch anschließen darf. Vor allem auch, wenn man dann den Schritt geht und sagt, ich probiere das jetzt und ich möchte dem eine Chance geben. Mach auch Erfahrungen, also wirklich alles, was du vorher mit Alkohol erlebt hast, mach das ohne. Weil wir können ja unser manipuliertes Gehirn, wo wir über Jahre diese Strukturen uns eingetrichtert haben, ja, ich kann nur zum Geburtstag anstoßen mit diesem Sekt und ich kann diesen Sonnenuntergang nur so richtig genießen mit diesem Aperol, wenn ich in Italien am Strand sitze. Und dieses Essen wird erst noch leckerer durch diesen Rotwein, diesen schönen schweren, den ich dazu trinke. Mach all diese Erfahrungen ohne Alkohol und bring einfach deinem Gehirn bei, wie du, also man kann ja wirklich Neuroplastizität, ne, sich da diese Autobahnen und Straßen, sage ich mal, neu bauen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, nüchterne Urlaube zu erleben. Haben wir jetzt dieses Jahr schon ein paar gehabt tatsächlich, ja. Zu sehen, ein Italienurlaub, ja, hätte ich nicht gedacht damals, ja, es geht auch ohne Rotwein.
Bei mir war auch nüchternes Silvester letztes Jahr. Es war mein erstes nüchternes Silvester, klar, in den Schwangerschaften nicht, aber, und das war auch was, wo ich mir dachte, wow, das ist richtig schön. Ich bin sowas von präsent. Ich bin für meine Familie da und bin nicht benebelt und habe schon leicht einen Sitzen, sondern das ist gerade einfach richtig, richtig schön. Ich kann sogar das Feuerwerk total genießen, und es war bei Weitem nicht so aufgeregt, aber es war auch einfach ganz, ganz friedlich.
Wo du gerade Urlaub ansprichst, Binja, das ist mir auch aufgefallen. Wir waren dieses Jahr auf Formentera und in einem Hotel, wo wir, wo man auch All-Inclusive machen kann. Das machen wir nicht, weil wir immer woanders essen wollen und so. Aber es gibt halt viele Gäste oder die meisten wahrscheinlich, die da ja All-Inclusive machen. Und wenn man das mal so neutral beobachtet, ich bin quasi auch ja Journalistin aus ganzem Herzen und ich beobachte Menschen und sehe sie. Und es ist faszinierend zu sehen, wie wenn das Frühstück vorbei ist und die erste Bar am Pool macht auf und die Leute gehen mit ihrem Bändchen dahin und quatschen ganz lange mit dem Barkeeper, aber eigentlich wollen sie endlich ihr erstes Bier oder was auch immer sie sich da Cocktail geholt haben. Es geht früh los und es endet spät. Eigentlich habe ich so gedacht, krass, das ist so ein Alkoholikertreffen hier und alle denken und alle fühlen sich gut, weil sie alle das machen, aber es ist einfach so krass, dieses Konzept auch, ne? Alkohol den ganzen Tag ohne Limit, wie schlimm eigentlich, ne? Also wenn man das durch diese Perspektive sieht, dann wow, dann denkt man, meine Güte, das ist gar nicht gut hier.
Und das ist häufig Familienurlaub, ne? Das heißt, wir leben das unseren Kindern vor und sind angetrunken, währenddessen die ihre Kinder in ihrer Obhut haben.
Ja, die Kinder schwimmen, die Väter springen mit rein und haben eigentlich, was weiß ich, wie schon null wie viel Promille drin. Mega krass. Und die Kinder denken, das ist normal, das ist Urlaub.
Einfach, richtig, ne?
Krass.
Und das ist echt auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil wir reden ja über Wine Mom, das ist das Thema, und wir sind die Null-Promille-Mamas. Und das sollten wir unbedingt, finde ich, auch nochmal gerade ansprechen, dieses Thema Vorbildfunktion. Ja, und wenn du auch über Motivationsgründe sprichst oder uns fragst, warum habt ihr aufgehört? Das ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen, ja, dass wir einfach diese Role Models sind, ja, und dass diese Kinder uns als Vorbild sehen und das einfach auch ein Stück weit verinnerlichen. Und wenn die sehen, meine Mama oder mein Papa, die gehen mit Stress um, indem sie sich abends die Flasche öffnen, dann ist das absolut das falsche Signal, was wir unseren Kindern mitgeben, ja, und das muss einem einfach total klar sein. Also das ist mir auch so klar geworden und da schwingt natürlich viel schlechtes Gewissen jetzt auch immer noch mit, da muss ich klarkommen damit, ja, dass ich sage, was habe ich über Jahre meinen Kindern hier eigentlich vorgelebt? Ich habe natürlich das Ruder rumgerissen, Gott sei Dank, wir haben hier die Kurve gekriegt, wir sprechen hier sehr offen drüber mit den Kindern, die sind ja schon größer, habe ich ja vorher gesagt. Das ist hier oft Thema. Und ich glaube, ich kann es jetzt auch positiv betrachten, ne, weil ich auch jetzt den Kindern andere Dinge vermittle und sie sehr sensibilisiere. Ob sie mal später trinken oder nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Tochter im Januar 14 wird und ich sicherlich nicht mit ihr eine Flasche Sekt aufmachen werde, was ich möglicherweise früher noch gemacht hätte. Ich weiß es nicht, mein altes Ich, ne? Da wäre ich auch so gewesen, dass ich gesagt hätte, begleitetes Trinken ab 14, Prost. Und das muss einem einfach klar sein, ne? Also egal, ob im Urlaub oder daheim oder wie auch immer, wir leben unseren Kindern da was vor, was nicht gut ist.
Ja. Definitiv. Nochmal eine weitere Frage. Wenn jetzt jemand denkt, okay, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Es ist vielleicht schwer. Die beiden haben das jetzt hier so beide so unglaublich stark geschafft. Die haben ihre Entscheidung getroffen und das ging von Tag 1. Wenn das bei mir nicht klappt und ich freue mich, ich nehme es mir morgens vielleicht vor und abends kommt mein Mann nach Hause und unser Ritual ist vielleicht die Flasche Wein. Weiß ich nicht, ob ich das alleine schaffe. Und wenn vielleicht auch der Partner da nicht mitmacht oder vielleicht auch andere Ansicht ist, was ratet ihr da?
Also das Hilfenetzwerk ist inzwischen groß. Es gibt da verschiedene Ansätze. Einerseits muss man, glaube ich, für sich selber auch, darf man rausfinden, was brauche ich an Hilfe direkt, weil von dem, dass man sagt, ich bin Teil zum Beispiel von der Community, wie wir es jetzt einfach auch haben, ich suche mir vielleicht auch einen Sober Buddy, den ich vielleicht über Instagram kennenlerne, der mit mir die Reise zusammen macht. Also einerseits so dieses, was brauche ich für mich? Reicht schon ein Sober Buddy, mit dem ich mir schreibe, wir sind eng miteinander vernetzt. Dann gibt's sowas wie Tracker, wo du jeden Tag sagen kannst, ich bleibe heute nüchtern und abends sagen kannst, also via App gibt's auch kostenfrei, habe ich geschafft. Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, bis hin zu dem, dass man sagen kann, es gibt auch Online-Coaching, wo man halt auch Geld selber dafür in die Hand nehmen muss in dem Moment. Auch das ist eine Möglichkeit. Und also ich nach meinem Rückfall, ich bin in die Suchtberatung gegangen, weil ich für mich gemerkt habe, der Rückfall hat mit mir echt was angestellt. Ich hatte total viel Scham. Ich habe das total bereut, dass ich da eingeknickt bin. Und ich bin zur Caritas gegangen und habe da jetzt mir einfach Hilfe geholt und war da jetzt in mehreren Beratungen, jetzt momentan in einem sehr losen zeitlichen Abstand, aber habe da die Suchtberatung in Anspruch genommen und das hat mir geholfen, weil wir einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise die Suchtthematik aufgeräumt haben, auch geguckt haben, wie kam es überhaupt dazu. Und ich denke, das ist gar nicht schlimm in dem Moment. Also einerseits kann man ganz viel Selbststudium machen und kann sich tolle, tolle Leute suchen, die den gleichen Weg gehen, aber man darf sich auch Hilfe holen. Also und Caritas, das Thema Suchtberatung ist was, das wird vom Staat bezahlt, also da es immer auch einen kleineren Geldbeutel hat, darf man auch das in Anspruch nehmen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, klar, die sich regelmäßig sehr anonym treffen und es gibt auch nicht nur die anonymen Alkoholiker. Also ganz, ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Es gibt da auch weitere Gruppen, die sich auch in deiner Nähe. Also da gibt's wirklich, ich habe da mal geguckt, ich hätte es nie gedacht, ich wohne hier doch sehr ländlich, aber selbst hier auf dem Ländlichen gibt's in den sämtlichen Dörfern gibt's davon Selbsthilfegruppen. Und wenn man den Schritt gehen möchte, dass man sagt, ich brauche persönlichen Kontakt bei mir vor Ort, ist das auch eine Möglichkeit. Oder zu sagen, ich gehe in Selbsthilfe-Online-Gruppen, weil ich da eben eine Community habe. Also ganz wichtig, alles, was hilft, ist erwünscht oder sollte man gehen. Und das darf man ja auch für sich rausfinden und darf sagen, ich probiere jetzt mal das. Zum Beispiel bei mir war es auch so, dass ich mir am Anfang eine ellenlange Liste geschrieben habe an Büchern zum Thema Nüchternheit. Die habe ich stupide abgearbeitet. Schritt für Schritt für Schritt habe ich diese Bücher gelesen. Und auch da, das war jedes Mal natürlich, wenn man auch in die Geschichte von diesen anderen Menschen eintaucht, fühlt man sich, also mir geht's so, wenn ich lese, ich fühle mich mit denen verbunden. Und auch das sind Punkte, wo ich mir denke, ausprobieren. Ganz, ganz viele kleine Puzzleteile führen da zum Erfolg. Und einfach offen sein und sagen, okay, ich lasse mich darauf einfach mal ein. Ich probiere was Neues. Und auch wenn ich da mit zittrigen Händen, also ich weiß noch, als ich da bei der Suchtberatung angerufen habe, oh, ich war schweißnass. Also da war, ich habe gezittert ohne Ende. Und trotzdem war es der richtige Schritt. Und ich stehe jetzt ein Stückchen weiter als damals noch.
Das war ein wichtiger Moment für dich wahrscheinlich, weil du sehr ehrlich gerade in dem Moment warst und den Schritt gegangen bist, ne? Also du hast dich richtig ungeschminkt im Spiegel angesehen und das zugelassen und nicht gesagt, ich guck gleich nochmal mit dem Concealer. Nein, das war so, wie es war. Mega, mega mutig, mega wichtig, aber halt auch nicht leicht. Und deswegen toll, dass du das geschafft hast.
Aber absolut lohnenswert. Und zum Beispiel auch der erste Schritt war damals bei mir, dass ich mich meinem Mann aufgemacht habe, dass ich ihm gesagt habe, du Schatz, wir müssen mal reden. Ich glaube, ich habe da ein Thema. Also du hast es ja schon mitbekommen, dass ich immer mal wieder schon Trinkpausen gemacht habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, und natürlich war ich da aufgeregt ohne Ende, aber das war absolut der richtige Weg. Und ich denke, so eine selbst wenn es jetzt nicht der Ehemann oder die Ehefrau ist, weil man meinetwegen sagt, das ist auch mein Trinkpartner. Also dann oder man einfach nicht den Bezug hat, dass man sich da öffnen will. Man hat ja trotzdem immer irgendwie eine Person, die beste Freundin, der Bruder, die Schwester, wo man sagt, der vertraue ich blind. Und das wäre so das, wo ich sagen würde, öffne dich. Nimm eine Person, wo du wirklich weißt, ich vertraue der Person blind und öffne dich und erzähl deine Zweifel, wo du gerade stehst und es wird dir weiterhelfen.
Eine letzte Frage hätte ich an euch beide. Was macht ihr jetzt, wenn ihr irgendwo seid und die Leute stoßen an? Was trinkt ihr oder was sagt ihr dann?
Also ich trinke gerne mal eine alkoholfreie Alternative, was du vorher schon gesagt hast. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander. Das ist auch was, was jeder für sich einfach entscheiden muss. Ja, wenn ich merke, mich triggert es total, dieses alkoholfreie Bier, dann lieber Finger weg. Bei mir war es am Anfang so, dass es mir echt geholfen hat, ja. Also ich habe einfach dann wirklich auch im Sommer ziemlich viel sogar alkoholfreies Bier getrunken. Und das ist aber auch weniger geworden tatsächlich. Also das ist auch total interessant, wie sich das verändert, wie man es halt dann doch irgendwann auch nicht mehr braucht, ne. Aber ich... Jetzt, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ich trinke mein Wasser, ich trinke meinen Kaffee und ich trinke mein alkoholfreie Alternative. Und ich sag's auch, wie es ist. Also ich sag auch nicht, ich muss noch fahren oder ich habe einen schlechten Magen oder dieses oder jenes. Das kann man natürlich auch machen, ne? Also das ist auch ein einfaches Nein muss reichen. Niemand muss sich für irgendetwas rechtfertigen. Das ist ja auch das Schlimme. Alkohol ist die einzige Droge, für die ich mich rechtfertigen muss, wenn ich sie nicht konsumiere. Das ist total paradox. Und ein einfaches Nein, ich möchte nicht trinken, muss ausreichen. Man kann aber natürlich auch sagen, wenn man sich nicht auf irgendwelche Diskussionen einlassen will, habe morgen einen wichtigen Termin, wie gesagt, habe gerade einen blöden Magen, whatever. Ich bin ehrlich und sage, ich trinke nicht mehr. Ich habe genug getrunken in meinem Leben. Das reicht für 3 Leben und es geht mir viel, viel besser ohne. Und dann sind die Reaktionen oft positiv, oft aber auch tatsächlich so hochgezogene Augenbrauen, mitleidige Blicke, das merke ich schon auch. Die Menschen wollen das auch immer nicht so richtig glauben, habe ich so das Gefühl, ne? Also wenn ich wirklich aus tiefster Überzeugung sage, ich will einfach nicht trinken, ich habe einfach wirklich absolut keine Lust, Alkohol zu trinken, das glauben die immer nicht so ganz. Und das ist aber in Ordnung für mich. Man hält halt einen Spiegel, man hält halt einen Spiegel vor, ne? Und das ist unangenehm. Und das ist so dann die klassische Reaktion, die dann halt auch oft kommt. Das macht es einem selber ja wieder leichter mit seinem eigenen Trinkverhalten. Das kann ich schon auch nachvollziehen.
Bei mir ist es so, dass wenn ich zum Beispiel zu einem Geburtstag eingeladen bin, dass ich einfach die Flasche alkoholfreien Sekt selber mitbringe. Das ist einfach sowas und die ist auch meistens ziemlich schnell leer. Also weil sich dann doch mehrere Menschen einreihen und sich freuen, dass es eine alkoholfreie Alternative gibt. Das beobachte ich immer mehr, dass ich dann sage, okay, ich bringe mir einfach selber was mit. Und ansonsten trinke ich, wenn es jetzt einen Sektempfang gibt, einfach einen O-Saft pur. Und wir hatten jetzt kürzlich auch letztes Schuljahr die Situation im Lehrerzimmer, dass es dann da auch einen Sekt gab. Und da habe ich einfach knallhart gesagt, ich trinke nicht. Und dann zur Not schütte ich mir ein Wasser in mein Sektglas. Also da mache ich auch jetzt gar keinen großen Hehl drum, dass ich dann nicht dastehe und anstoße. Und weil wir feiern ja dann zum Beispiel in dem Moment, dass einfach das Schuljahr gut rumgegangen ist. Und da habe ich mir dann einfach, die hatten keinen O-Saft da. Und dann habe ich mir ein Wasser in das Glas eingeschüttet und da mache ich auch, wenn jemand fragt, also ich sage zum Beispiel auch gar nicht, ich trinke nicht mehr, sondern ich trinke nicht. Natürlich immer ein bisschen abhängig von dem, wer die Personengruppe da ist. Mein enger Freundeskreis weiß es und wenn mich jemand zurückfragt, ich werde da auch ehrlich antworten. Aber bei solchen Sachen sage ich einfach, ich trinke nicht, Punkt. Und da kommen dann häufig auch keine Rückfragen. Und selbst wenn, ich lasse mich da auf keine Diskussionen ein. Also in dem Moment, ich hatte das auch schon, dass mich dann da jemand versucht hat, so ein bisschen zu transalieren, dann gehe ich einfach, dann suche ich mir einen anderen Tisch, wo ich hinstellen kann.
Das sind gute Ideen und Vorschläge, wie man damit umgehen kann und wie man vielleicht, wie es einem auch den Anfang da erleichtert. Irgendwann wird es einem egal sein, dann sagt man Wasser, ist okay. Aber am Anfang könnte ich mir vorstellen, wäre es nicht schlecht, wenn man ein paar Alternativen im Kopf hat, wie man es machen kann. Also wir sagen hier alle gemeinsam Nein zum Alkohol und ganz großes Ja zu den Null-Promille-Mamas. Wie toll ihr das erklärt habt, wie ich euch sehr bewundere für eure Transformation, für euren Wunsch, euch zu verändern und die Kraft, dass ihr das gegangen seid. Und dann auch noch die Perspektive jetzt so zu haben, dass ihr die Sachen plötzlich ganz anders seht. Also das ist ja ein wahnsinniger Schritt, eine wahnsinnige Veränderung, die ihr in eurem Leben gemacht habt. Plus ihr nutzt eure Erfahrung auch, um anderen zu helfen und um da auch eine Hilfe, eine Stütze zu sein. Und das finde ich mega toll. Ich sag's nochmal, ihr habt wirklich ganz tolle Ausstrahlungen. Ich sehe es jetzt leider nur hier im Computer, aber das springt rüber. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Vielen Dank, Lea, Binia, die Null-Promille-Mamas.
Ebenfalls vielen Dank, dass wir da sein durften. War echt schön.
Ja, danke, Nicole.
Sehr gerne. Es gibt Infos zu euch. Es gibt euren eigenen Podcast. Ich werde das auch nochmal alles in die Shownotes schreiben. Und hoffe, dass ihr einen guten Podcast heute gehört habt, dass es euch ein paar Einblicke gegeben habt, vielleicht wie ihr mit euch oder aber auch mit anderen Menschen umgehen könnt oder vielleicht ein bisschen anders beobachten könnt, wahrnehmen könnt in nächster Zeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns alle über schöne Kommentare und über Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freuen wir uns auch, wenn ihr euch melden könnt. Und danke dafür und einen schönen Tag. Und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas. Zwei von denen sitzen mir gerade gegenüber. Ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.